Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Mit Kreml-Kritik bekannt geworden ist der unabhängige russische Sender Dosch, der seit Juni aus dem lettischen Exil gesendet hat. Warum die Letten ihm jetzt den Saft abdrehen, darüber sprechen wir gleich. Außerdem wollen wir den künftigen Leiter der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig, Johannes Neuer, kennenlernen. Wir besuchen zwei große und wichtige Tanzveranstaltungen in Tel Aviv und Jerusalem und entdecken in der Wiener Albertina die Afrika-Reise und Malerin Ruth Baumgarte. Durch seine unverblümte Kritik am Kreml ist der oppositionelle russische Fernsehsender Dosch bekannt geworden. Aber seit in Russland hohe Strafen drohen, wenn der Krieg gegen die Ukraine beim Namen genannt wird, konnte Dosch dort nicht mehr senden und bekam aber so eine Art Exillizenz aus Lettland. Die wird ihm jetzt wieder entzogen. Das hat der Nationale Rat für elektronische Massenmedien in Riga mitgeteilt. Dosch bleiben nur noch 24 Stunden. Schon an der Nacht zu Donnerstag muss der Sender die Ausstrahlung seines Programms aus Lettland einstellen. Unser Korrespondent Florian Kellermann hat diese Entwicklungen von Anfang an verfolgt. Wie haben Sie das jetzt wahrgenommen? Kommt das für Sie überraschend, dieser Schritt?
Er kommt für mich schon ein bisschen überraschend, denn zunächst mal hat dieser Rat für elektronische Massenmedien in Lettland eine Geldstrafe ausgesprochen, 10.000 Euro. Dann das jetzt kurzfristig diese Lizenz dann auch noch aufgehoben wird, so kurz nach dieser ersten Entscheidung, das finde ich schon etwas überraschend und auch ein bisschen merkwürdig. Und das auch, obwohl Dosch ja den Redakteur Alexei Korostilov entlassen hat, dessen umstrittene Äußerung den Stein erst ins Rollen gebracht hatte. Auch das war schon eine schmerzhafte Maßnahme für Dosch, einen Redakteur, der lange Jahre dabei war, wegen eines Fehlers zu entlassen. Eine Redakteurin und ein Redakteur haben dann beide auch deshalb gekündigt. Daran sieht man schon, wie schwer diese Entscheidung war. Und trotzdem jetzt diese Maßnahme, die doch sehr hart erscheint.
Was war denn das für ein Fehler und wie kam es dann jetzt zu diesem Entzug der Sendelizenz? Wie wird das begründet?
Ja, der Fehler, das war eine Aussage von diesem Redakteur Korostilov. Und zwar sammelt Dosch Informationen bzw. Berichte von Soldaten an der Front, von russischen Soldaten, die damit auch über den Zustand der russischen Armee berichten, davon erzählen, wie es ihnen da geht, dass sie eben ganz schlecht ausgestattet sind, wie sie von ihren Vorgesetzten behandelt werden, nämlich sehr, sehr schlecht behandelt werden, wie sie gezwungen werden, eben in sinnlose Kämpfe zu gehen. Und diese Berichte trägt Dosch dann vor. Und Korostilov hat das dann mit einem Satz kommentiert. Er hoffe, dass dass Dosch eben darüber berichtet, auch dazu führt, dass den Soldaten geholfen wird, vor allem was ihre Ausrüstung anbelangt. Und das wurde dann so interpretiert, als rufe Dosch dazu auf, der russischen Armee zu helfen, um ihre Situation zu verbessern, also dann sie auch im Krieg gegen die Ukraine sozusagen zu stärken. Eine Interpretation, die von Dosch zurückgewiesen wurde, das ist eine Fehlinterpretation. Und man hat sich dann auch entschuldigt dafür, dass das so formuliert worden ist. Dann wurden noch zwei weitere Punkte genannt vom Rat für elektronische Medien, dass Dosch einmal eine Landkarte veröffentlicht hat, auf der die Halbinsel Krim als zu Russland gehörig eingezeichnet war und außerdem, dass in einer Sendung einmal von unserer Armee gesprochen worden ist in Bezug auf die russische Armee. Auch das wurde eingeschätzt als nicht in Ordnung von diesem Rat und das insgesamt gefährde das die nationale Sicherheit Lettlands und den öffentlichen Frieden im Land, so die Begründung.
Was bedeutet denn das jetzt überhaupt für den Sender? Wird das Programm nur aus Lettland gesendet und produziert? Also müssen die jetzt quasi richtig zumachen oder gibt es da noch irgendwelche Dependancen?
Ja, es gibt auch Studios in Georgien und in den Niederlanden, aber die Frage ist eben, wie Dosch weiterhin sein Programm verbreiten kann. Der Chefredakteur Tichon Ziatko hat gesagt, erstmal sei nur die Verbreitung über Kabel in Lettland betroffen, über YouTube werde man weiter senden. Allerdings bin ich mir nicht sicher, dass das einfach so geht. Um in der EU sowas zu verbreiten, braucht Dosch eine neue Lizenz und das heißt, man werde die in einem anderen Land beantragen. Das ist die eine Frage. Die andere ist, wie sich das auf das Image des Senders auswirkt. Dosch ist auf Spenden angewiesen, da das Programm ja kaum mehr Werbeeinnahmen hat. Werden diese Spenden jetzt weniger werden? Das ist die Frage, mit der sich Dosch auch auseinandersetzen muss.
Wie würden Sie das denn überhaupt charakterisieren, wie das Programm von Dosch ist? Ist das tatsächlich ein unabhängiger oder auch oppositioneller Sender? Und an wen richtet der sich überhaupt?
Ja, er richtet sich eigentlich an alle politisch Interessierten, vor allem Russinnen und Russen. Das ist also grundsätzliche Nachrichteninformation, nicht besonders abgehoben, also in normaler, einfacher auch Sprache gehalten, anders als manche andere Oppositionsmedien. Es gibt vor allem Gespräche, Interviews und das erinnert dann eher so an ein bebildertes Radioprogramm. Man versteht das auch, wenn man nicht unbedingt zuschaut. Es ist in meinen Augen eine professionelle, kritische Darstellung der Themen, gute Gesprächspartner und ganz, ganz klar, Kreml-kritisch, auch den Krieg verurteilend, über die Kriegsverbrechen, die russischen Kriegsverbrechen immer informiert. Das ist ein Oppositionsmedium mit relativ großer Reichweite in Russland. 3 Millionen Abonnenten auf YouTube. Der Chefredakteur hat gesprochen davon, dass 13 Millionen Menschen monatlich das Programm anschauen würden. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber 3 Millionen Abonnenten auf YouTube zeugt auch schon von einer recht großen Reichweite.
Ist das denn jetzt eine angemessene Reaktion von Lettland oder von der lettischen Regierung, auf diese Vorfälle zu reagieren?
Ja, ich finde, dass der Schritt doch ein bisschen zu weit geht. Der Kanal hat sich entschuldigt, der hat diesen Redakteur entlassen und hat damit auch den Fehler eingesehen und solche Dinge passieren. Insofern hätte ich mir schon gewünscht, dass die Verantwortlichen in Lettland das dazu benutzt hätten, eben eine Diskussion in Gang zu setzen darüber, wie sich russische Medien im Ausland, kritische oppositionelle Medien verhalten sollten, wie sie auch berichten sollten. Das hätte man ja jetzt machen können. Das ist auch notwendig, auch wie sich die russische Opposition insgesamt zu dem Krieg verhalten kann und sollte. Da ist der Vorwurf, dass diese Verantwortung noch zu wenig beleuchtet wird. Denn auch Menschen, die Putin verurteilen und den Krieg verurteilen, müssen sich diese Frage stellen, haben wir zu wenig gemacht, haben wir genug gemacht? Diese ganze Diskussion hätte man jetzt beginnen können, aber die lettischen Verantwortlichen haben das dadurch abgeschnitten, dass sie einfach die Lizenz entzogen haben. Das ist der eine Kritikpunkt, der andere. Es ist ein wichtiges Programm einfach für die Opposition in Russland. Es erreicht Menschen in Russland und wäre sehr schade, wenn es dieses Angebot nicht mehr gäbe.
Der unabhängige russische Fernsehsender Donsch darf nicht mehr aus Lettland senden. Einschätzungen dazu von unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Vielen Dank, Herr Kellermann.
Vielen Dank.
Eine dramatische Reise haben sie hinter sich, die Bilder, die jetzt im Museum Thyssen-Bornemisza in Madrid zu sehen sind. An einem Tag mit heftigen Luftangriffen wurden sie von der Ukraine aus in Begleitung eines Militärkonvois nach Madrid gebracht. Kunstwerke aus der Zeit zwischen 1900 und 1930, die auch das historisch schwierige Verhältnis zwischen Moskau und Kiew dokumentieren. Denn viele der Künstler wurden zur Zeit der Stalin-Regierung ermordet und ihre Werke für Jahrzehnte versteckt. Jetzt sind sie in Madrid zu sehen und Franka Wels hat die Ausstellung für uns besucht.
Es ist keine Ausstellung wie jede andere. Die Bilder, die das Museum Thyssen-Bornemisza in Madrid derzeit zeigt, haben eine dramatische Reise hinter sich. Sie begann Mitte November an einem Tag, an dem die Hauptstadt der Ukraine, Kiew, überraschend heftig bombardiert wurde und auch noch eine Bombe an der polnischen Grenze einschlug. Katja Denisova ist eine der Kuratorinnen der Ausstellung. Die Erleichterung über die geglückte Kunstrettung ist ihr anzusehen. Die Lastwagen mussten durch die Ukraine und dann auch noch irgendwie über die polnische Grenze kommen. Es war extrem dramatisch für alle Beteiligten. Und als die Werke endlich hier ankamen, fiel von uns erstmal der Druck ab. Ich glaube, einige weinten sogar, weil wir nicht erwartet hatten, dass es wirklich klappen könnte. Die Namen der Künstler sind eher unbekannt. Ihre Bilder waren teils jahrzehntelang verborgen. Viele der Maler wurden in der Stalin-Diktatur als Volksfeinde verfemt. Besucher, die durch die Ausstellung wandeln, sehen Avantgarde-Kunst, kräftige Farben, unterschiedliche Stile. Für das Museum ist das eine Mischung aus künstlerischem Coup und Mission, erklärt der künstlerische Direktor Guillermo Solana. Die Kunstwerke sollen sicher vor den russischen Bombardements bleiben und wir wollen die Solidarität mit der Ukraine fortsetzen und dafür sorgen, dass die ukrainische Kultur weiter verbreitet wird. Was ukrainische und was russische Kultur ist, lässt sich dabei nicht auf Anhieb beantworten. Die 51 Kunstwerke aus Kiew stammen zum Teil aus einer Zeit, in der das nicht klar war, da die heutige Ukraine historisch gesehen damals Teil des sowjetischen Imperiums war. So hieß ein Bild jahrelang russisch russischer Bauer, obwohl darauf eine ukrainische Bäuerin zu sehen ist. Für Francesca Thyssen-Bornemisza, die Schirmherrin des Museums, ist die Ausstellung daher auch ein politisches Projekt. Russlands Präsident Putin wolle nicht nur das Gebiet der Ukraine übernehmen, sondern auch ihre Geschichte kontrollieren. Kultur und Kunst spielten dabei eine sehr wichtige Rolle, sagt sie.
Putin wants not only to take the territory of Ukraine, but also to control its narrative. And culture and art has a very, very important role in this.
Kunst und Krieg. Beides beschäftigt die Besucherinnen und Besucher, wie Bega Dominguez. Mir hat gefallen, wie der Kubismus dargestellt wird und wie die Kriege der Ukraine und die Geschichte, von der viele Menschen nichts wissen, einbezogen wurden, um eine Vorstellung von dem zu vermitteln, was gerade passiert. Und David Benito beschreibt sein persönliches Highlight. Was mir am besten gefallen hat, sind einige der Bilder dort mit Quadraten und Kreisen. Auf mich wirken sie wie ein Aufruf zum Frieden. Kunstwerke gerettet aus einem Krieg. Ihre Reise geht weniger dramatisch weiter, von Madrid nach Köln im kommenden Jahr.
Kunst der ukrainischen Moderne zu sehen im Museum Thyssen-Bornemisza in Madrid bis zum 30. April. Ich habe mir das Paradies immer als eine Art Bibliothek vorgestellt, dieser berühmte Satz von Jorge Luis Borges. Vielleicht würde ihn mein Gesprächspartner auch unterschreiben, Johannes Neuer, der Medien- und Kommunikationswissenschaftler. Und ab nächstem Sommer ist er neuer Direktor des Leipziger Standorts der Deutschen Nationalbibliothek. Hallo, guten Abend, Herr Neuer.
Einen schönen guten Abend, Frau Gerg.
Hat denn tatsächlich für Sie als jemand, der schon länger in Bibliotheken arbeitet, dieser Ort tatsächlich noch was Paradiesisches?
Auf jeden Fall. Also Bibliotheken faszinieren mich schon seit langer Zeit. Natürlich als junger Mensch in meiner kleinen Stadtbibliothek, aber auch seit 2009 in meiner beruflichen Laufbahn, wo ich also richtig die Leidenschaft für Bibliotheken in mir entdeckt habe und die seitdem in mir brennt. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich auf die Stelle bei der Deutschen Nationalbibliothek beworben habe.
Jetzt müssen Sie uns noch mal erklären, vielleicht weiß das gar nicht jeder, was macht eigentlich eine Nationalbibliothek aus jetzt im Vergleich zu den Bibliotheken, die wir vielleicht alle so nutzen oder auch der New York Public Library, an der Sie auch tätig waren. Was ist da der Unterschied zu einer Nationalbibliothek?
Ja, sehr gerne. Eine Stadtbibliothek, Gemeindebibliothek hat in der Regel eine relativ überschaubare Sammlung an heutzutage natürlich physischen Medien, aber auch digitalen Medien, die online zum Beispiel und auch Lerninhalte. Die Bildung spielt dort eine große Rolle. Die New York Public Library hat also eine Doppelfunktion. Sie ist zugleich Stadtteilbibliothek mit 88 Stadtteilbibliotheken in drei Boroughs der Stadt New York, aber auch gleichzeitig eine wissenschaftliche Bibliothek. Und die Nationalbibliothek ist etwas ganz Besonderes, weil sie einen gesetzlichen Sammlungsauftrag hat. Alle Werke, die in Deutschland publiziert werden, in Ton und Schrift, werden dort gesammelt in zwei Exemplaren an den Standorten Frankfurt und Leipzig. Darüber hinaus gibt es natürlich noch die digitalen Inhalte, die immer mehr werden und dort auch eingehen. Pro Monat gehen etwa 10.000 neue Sammlungsgegenstände in physischer und digitaler Form dort ein. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, diese zu erschließen. Das heißt, für Menschen entdeckbar zu machen. Das Motto des Kataloges ist, der Deutschen Nationalbibliothek ist Suchen, Finden, Entdecken. Und dabei belassen wir es natürlich nicht. Wir wollen auch, dass Menschen damit arbeiten. Und das macht eben eine wissenschaftliche Bibliothek aus, dass Menschen dort hinkommen können und ihre Forschungsspezialität erkunden können und dann daraus neues Wissen erschaffen können, das dann auch wiederum publiziert wird und letztendlich dann auch möglicherweise wieder in der Sammlung der Deutschen Nationalbibliothek landet.
Jetzt haben Sie schon ein Stichwort genannt, Digitalisierung. Das ist natürlich eine große Sache für Bibliotheken. Aber was sind denn eigentlich noch so die größten Herausforderungen, vor denen Bibliotheken und dann auch ein Haus wie Ihres steht?
Das ist, glaube ich, ganz allgemein in Deutschland so, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Und der ist auch ganz groß in der Bibliotheksbranche. Es studieren immer weniger Kolleginnen und Kollegen Bibliothekswesen. Und von daher muss man sich auch überlegen, wie man mittels Technologie und anderen Mitteln gewisse, sage ich mal, Lücken auffangen kann. Da gibt es schon Möglichkeiten in der Deutschen Nationalbibliothek, zum Beispiel die die Daten von Medien mittels einer KI zu erschließen. Das ist nicht dazu gedacht, dass hier Menschen ersetzt werden, um ihre Jobs wegzunehmen, sondern sie zu unterstützen, um einfach mit der Datenmenge zurechtzukommen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Das hat auch sehr viel mit Organisationsentwicklung und strategischer Weiterentwicklung zu tun, auf die ich mich natürlich auch sehr freue mit den Kolleginnen in Leipzig und Frankfurt.
Und dann stelle ich mir vor, ist das ja wahrscheinlich auch so ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite werden wahrscheinlich viele Standorte gar nicht mehr so genutzt, weil man alles digital bekommen kann. Auf der anderen Seite heißt es ja immer, Bibliotheken werden als soziale Orte immer wichtiger. Denken Sie, dass welcher Trend setzt sich da durch?
Also ich glaube, beides ist eine valide Nutzung und ich glaube, das hängt ganz auch vom Standort an und von der Zielgruppe. Gerade in öffentlichen Bibliotheken gibt es beides. Der physische Ort wurde gestärkt. Man spricht ja auch von einem dritten Ort, an dem Menschen zusammenkommen und einfach Mensch sein können und vielleicht schaffen, lernen oder eine Firma gründen. Aber natürlich auch das digitale Angebot ist ganz wichtig und auch hier wird die Deutsche Nationalbibliothek Wege schaffen, dass man vielleicht nicht nach Frankfurt und Leipzig kommen muss, um diese wertvollen Sammlungen auch zu sichten.
Und haben Sie schon Ideen? Was haben Sie so vor oder was bringen Sie aus New York und von Ihren ganzen Stationen mit, was man sich vielleicht abschauen kann oder was Sie jetzt auch in Leipzig machen wollen?
Also ein ganz großer Aspekt ist, glaube ich, auch, dass wir noch mehr über Bibliotheken sprechen müssen, auch über die Deutsche Nationalbibliothek, weil wir wollen ja auch, dass mehr Menschen für die Bibliotheken und die Sammlungen begeistert werden und dass wir dadurch mehr Menschen begeistern, die auch neues Wissen schaffen. Und da kommen mir zugute meine Erfahrungen in der Kommunikation mit digitalen Medien, mit der Entwicklung von KIs und auch in der Organisationsentwicklung.
Und was haben Sie für einen Bezug zu Leipzig? Freuen Sie sich da drauf?
Also ich bin seit 30 Jahren immer wieder gerne in Leipzig gewesen. Ich habe natürlich dank meines Musikstudiums eine große Affinität auch zu Johann Sebastian Bach und dem Gewandhaus. Mein erster Kontrabasslehrer, der spielt im Gewandhausorchester und natürlich freue ich mich auf die kulturelle Szene, auch auf die freie Szene, aber auch natürlich die Zusammenarbeit mit den Kollegen in der UB. Frau Dr. Anne Lipp ist da seit einem Monat tätig und auch Susanne Metz in der Stadtbibliothek. Und ich glaube, es ist einfach ein toller Mix an Kultur und natürlich kulinarischem und meiner Frau, mir und unserem Hundertstort sehr gut gefallen und wir freuen uns darauf.
Johannes Neuer, der neue Direktor der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig. Vielen Dank, Herr Neuer, und alles Gute für Sie.
Vielen Dank, Frau Gerg. Einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Daniel Maschke.
Am Samstag bekommt die Französin Annie Ernaux den Nobelpreis für Literatur. In Stockholm wird sie dann eine Rede halten, über die vorab viel spekuliert wurde. Heute kündigte die Schriftstellerin an, sie werde der Frage nachgehen, wie ihre bescheidene Herkunft und das Frausein ihr Schreiben geprägt haben. Vor der Presse in Stockholm äußerte sie sich auch zu ihrem Heimatort Yvetot, der in ihrem Werk eine große Rolle spielt.
Ich denke, es gab eine Art Versöhnung mit Yvetot, so ungefähr vor 10 Jahren. Ich habe die Einladung angenommen und bin hingefahren, habe dort in einem großen Saal Rede und Antwort gestanden, habe erklärt, dass ich früher zu der Bevölkerungsschicht gehörte, die in Yvetot absolut gering geschätzt wurde. Aber ich habe ihnen auch gesagt, dass ich Yvetot einfach alles verdanke, weil mir diese Herkunft die Kraft gegeben hat, zu schreiben.
Die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine an deutschen Schulen ist vielerorts gut gelungen, so schätzt es zumindest die Kultusministerkonferenz ein. Das deutsche Schulsystem habe eine großartige Integrationsleistung vollbracht, sagte die KMK-Vorsitzende, die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prim. Den Angaben zufolge wurden seit Kriegsbeginn mehr als 200.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine aufgenommen. Kritik kommt von der Integrationsforscherin Juliane Karakayali von der Evangelischen Hochschule Berlin. Viele geflüchtete Kinder müssten zu lange auf einen Schulplatz warten, sagte sie. Nach Vorwürfen gegen die Rabbinerschule Abraham Geiger Kolleg in Potsdam zieht sich der Gründer und frühere Rektor Walter Homolka aus der Leitung zurück. Er mache den Weg frei für eine Umgestaltung der Rabbinerausbildung, sagte Homolka laut einer Mitteilung des Kollegs. Am Mittwoch will der Zentralrat der Juden in Deutschland Ergebnisse einer Untersuchung veröffentlichen, die sich mit den Vorwürfen gegen das Geiger Kolleg beschäftigt. Dabei geht es um Machtmissbrauch und Sexualisierung. Belästigung. Der Deutsche Musikrat hat eine schnelle und unbürokratische Regelung bei der Auszahlung von Geldern aus dem geplanten Kulturfonds Energie gefordert. Der Kreis der Antragsberechtigten müsse auf freie und privat getragene Kulturorte sowie auf Kirchen ausgeweitet werden. Das sagte der Generalsekretär des Musikrats Christian Höppner. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat im Oktober 1 Milliarde Euro zur Unterstützung der Kulturbetriebe angekündigt. Fast 7 Jahre nach seiner Inhaftierung in Ägypten ist der Journalist und Forscher Ismail Alexandrani freigelassen worden. Das teilte sein Anwalt auf Twitter mit. Der 39-Jährige war wegen der Veröffentlichung von Militärgeheimnissen und der Verbreitung von Falschnachrichten verurteilt worden. Unter anderem hatte er Berichte zum ägyptischen Militär veröffentlicht. Als Wissenschaftler war er in den USA und Europa unterwegs. Bei einer Rückreise aus Berlin war er 2015 verhaftet worden.
Tanz spielt in Israel eine wichtige Rolle. Es gibt ja auch international erfolgreiche israelische Ensembles wie die Batseva Dance Company. Und nach 2 Jahren Corona-Pause konnten jetzt 2 wichtige Tanzveranstaltungen endlich wieder stattfinden. Die International Dance Exposure in Tel Aviv und die International Dance Week in Jerusalem. Elisabeth Nehring hat sich das nicht entgehen lassen und ist gerade noch in Jerusalem. Frau Nehring, wie ist da so die Stimmung? Freuen sich alle? Ist die Atmosphäre gut? Sind alle froh, dass sie wieder zusammenkommen konnten?
Auf jeden Fall. Das war natürlich sehr aufregend, dass nach 2 Jahren Pause nun endlich wieder internationale Gäste kommen. Vor allen Dingen hier in Jerusalem ist der Empfang immer sehr herzlich, sehr persönlich, sehr warm. Das sind ja 2 Festivals, die sind gar nicht so viel fürs lokale Publikum gedacht, sondern wirklich für FestivalmacherInnen und Kuratoren, die sich für Tanz aus Israel interessieren. Und diese Stücke, die Sie da sehen, unter Umständen auch an Ihre Orte einladen. Tanzplattformen, die diesem Zweck dienen, die gibt es ja in verschiedenen Ländern. Deutschland hat sowas ja auch alle 2 Jahre. In Israel hat das aber inzwischen auch nochmal so eine andere Bedeutung. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund der weltweiten BDS-Bewegung, Abkürzung für Boycott, Divestments and Sanctions, also die zum Boykott israelischer Waren und Güter aufruft, aber eben auch zum wissenschaftlichen und kulturellen Boykott. Da haben wir ja im Rahmen der Documenta alles dazu rauf und runter gehört. Also keine Einladung mehr an israelische KünstlerInnen, keine Zusammenarbeiten, keine Kooperation, solange die Besatzung nicht beendet ist. Und diese Devise gibt es auch in Teilen der internationalen Tanzszene, auch in Europa, zum Beispiel in Belgien ist die sehr stark. Und darum sind solche Veranstaltungen für israelische Künstlerinnen und Künstler ganz besonders wichtig, dass da viele Gäste aus dem internationalen Raum kommen.
Und das sind ja auch 2 ganz unterschiedliche Veranstalter oder Organisationen, die diese 2 Festivals ausrichten. Wie unterscheiden die sich denn?
Ja, ganz richtig. In Tel Aviv gibt es das Susanne Delay Center. Das ist ein Ort, der seit 30 Jahren für den Tanz steht. Große Companien wie Batsheva Dance sind da zu Hause. Das ist ein sehr repräsentativer Ort. In Jerusalem dagegen ist es das Machol Shalem Dance House, das es jetzt auch schon 20 Jahre gibt und inzwischen an einem neuen Standort am Rande Jerusalems, so über einem Einkaufszentrum residiert. Also wirklich eine ganz und gar unrepräsentative Gegend. Und die arbeiten auch ganz anders. Die machen ganz viel Community-Arbeit mit Menschen aus, ich sag mal freundlich, unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, also sowohl mit der jüdisch-orthodoxen Community, mit der zeitgenössische Tanzschaffende sonst ja eher wenig zu tun haben, aber auch mit Teilen der arabischen Community. Auch das ist für eine jüdische Organisation eher ungewöhnlich. Das muss dann immer über Dritte gehen. Und die teilen sich zum Beispiel die Räume mit einer Tanzkompanie, die ausschließlich aus jüdisch-orthodoxen Männern besteht, die zeitgenössischen Tanz machen. Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt. Also ich sag mal, da in Jerusalem, im Machol Shalem Dance House, da leben die unterschiedlichen Kreise eine höchst ungewöhnliche, aber friedliche Koexistenz. Das ist ganz spannend zu sehen.
Und merkt man denn irgendwas von den 2 Corona-Jahren? Ist da was zurückgeblieben oder womit beschäftigen sich so die Tanzschaffenden derzeit?
Interessanterweise spielt Distanz etwas, was sonst so im europäischen Raum ganz viel thematisiert wird, hier wenig eine Rolle, fand ich. Und natürlich ist es eher auch ein bisschen schwer, so ganze Linien auszumachen. Viele Choreografinnen beschäftigen sich so mit ganz großen Fragen, also dem Kreislauf des Lebens oder das Verhältnis des Menschen zur Natur. Und es wird dann auch oft ein bisschen unspezifisch. Für mich spannend zu sehen ist die Beschäftigung mit dem Körper als Projektionsfläche, zum Beispiel für Fragen, was ist ein gesunder, was ist ein kranker Körper oder auch welche Erwartungen gibt es an männliche oder weibliche oder queere Körper. Man muss dazu sagen, dass der Tanz in Israel sehr, sehr viele Jahre von einer sehr physischen, raumgreifenden, explosiven und dynamischen Bewegungssprache dominiert war. Bat Sheva Dance steht dafür mit dem Leiter Ohad Naharin, der auch jetzt wieder eine Probe gezeigt hat. Und dass sich dieser Einfluss aber langsam auflöst zugunsten einer viel diverseren Bewegungssprache, das zeigte sich schon in den Vor-Corona-Jahren und ist jetzt nochmal deutlich geworden. Und ich fand eigentlich diese Beschäftigung mit Genderfragen und diese Abkehr von Stereotypen, Bildern von Männlichkeit und Weiblichkeit interessant. Als Beispiel dienen die beiden Tänzer-Choreografinnen Merav Dagan und Staff Marin. Die haben so ein Duett in ganz knappen Badeanzügen und riesigen Perücken, die so fast wie Felle auf dem Kopf sind. Langes Kunsthaar. Und die sprechen eigentlich auf Hebräisch, für uns auf Englisch und Jiddisch und tauschen sich über ihre körperlichen Besonderheiten aus. Hier siehst du meine Augen. Das sind nicht nur meine Augen, das sind auch die Augen meiner Mutter. Und meine Hände, siehst du die, ich habe die von meinem Vater und so weiter. So geht das immer und dazu bewegen sich ihre Körper sehr ungezwungen, auch herausfordernd in diesen knappen Anzügen. Die Stimmen werden auch für Grunzgeräusche eingesetzt. Also ich fand das ziemlich frech und auch ganz schön feministisch.
Spielt da auch die Tradition eine Rolle in so einer Arbeit?
Absolut. Und nach versteht man, dass sogar auch es um die Verortung in der Tradition geht. Also dass das eigentlich die Message ist, mein Körper, das ist nicht nur mein individueller Körper, sondern Teile meines Körpers gehören auch meiner Mutter, meiner Familie oder dem Volk. Das wird nicht direkt ausgesprochen, aber indirekt sehr wohl thematisiert. Die Haare, die in der jüdischen Tradition eine große Rolle spielen und eigentlich immer verborgen werden, die hier eben riesig, absolut überpräsent sind, ganz auffällig. Also das ist nur ein Beispiel, aber ich fand schon, dass in vielen Produktionen die Bezüge zur Tradition oder zu Traditionen immer wieder deutlich werden und auch die Hinterfragung von Tradition sehr spannend zum Teil aufgearbeitet wird.
Jetzt hat ja Israel in den letzten 2 Jahren 5 Wahlen gehabt und voraussichtlich wird es jetzt eine ultrarechte Regierung unter Benjamin Netanyahu geben. Was haben Sie da so mitgekriegt? Wie schauen da die israelischen Künstler und Künstlerinnen so in die Zukunft?
Darüber haben wir natürlich viel gesprochen. Das wird ganz klar mit großer Sorge gesehen. Das geht ja auch gar nicht anders. Also es ist auch fast so, dass viele sagen, also es ist so komplett desaströs. Aber man gibt sich auch kämpferisch da drin. Es gibt ja im Moment noch keinen Kandidaten für das Amt des Kulturministeriums. Und man hat in den letzten Jahren, insbesondere unter Miri Regev, die allen noch als Schrecken in Erinnerung ist, die Erfahrung gemacht, dass nicht immer alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also sprich, dass zum Beispiel die Drohung von Kürzungen für kritische Künstlerinnen und Künstler dann am Ende doch nicht so schlimm ausgefallen sind wie angekündigt oder dass vieles, was angekündigt wurde, gar nicht wirklich in der Realität umgesetzt wurde. Dass das nicht immer so bleiben muss, das ist allen klar. Aber im Moment habe ich so in den Gesprächen eigentlich keine Panik rausgehört, sondern eher, wie gesagt, Sorge, aber auch die Auffassung, wir werden weiterhin für die Freiheit der Kunst kämpfen.
Tanz in Israel. Elisabeth Nehring hat uns von 2 großen Tanzveranstaltungen in Tel Aviv und Jerusalem berichtet. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Nach Ägypten, Südafrika, Tansania und in den Sudan zog es die Malerin Ruth Baumgarte immer wieder. Seit den 50er Jahren reiste sie immer wieder bis ins hohe Alter nach Afrika und ihre Eindrücke, die hat sie in intensiven Gemälden festgehalten. Expressive Porträts sind das, die jetzt in der Wiener Albertina zu sehen sind. Kuratiert hat die Ausstellung die Kunsthistorikerin Angela Stief. Sie ist Direktorin der Albertina Modern und ich bin jetzt mit ihr in Wien verbunden. Hallo, guten Abend, Frau Stief.
Guten Abend, hallo.
Stellen Sie uns doch bitte Ruth Baumgarte erstmal vor. Was war das für eine Frau und wie kam sie zu dieser Begeisterung für den afrikanischen Kontinent?
Ja, also Ruth Baumgarte ist eine ganz außergewöhnliche Frau und für mich ist sie tatsächlich auch eine große, große Entdeckung und das ist so überraschend, weil ihr Spätwerk insbesondere die Apotheose auch ihres Schaffens tatsächlich darstellt. Also oftmals ist es bei Künstlern ja auch das Frühwerk und bei ihr fängt sie in den 80er, 90er Jahren an, eben ihr Hauptwerk zu schaffen. Da ist sie bereits 60, 70 Jahre alt. Also sie ist 1923 geboren, fast 90 Jahre alt geworden. Und das ist faszinierend, dass sie scheinbar eine sehr lange Entwicklung gebraucht hat, um ein Werk schaffen zu können, das eigentlich auch ganz anders ist im Vergleich zu dem, was vorher da war. Sie war eine Zeichnerin, sie war eine Aquarellistin, sie war eine Illustratorin, sie hat als Werbegrafikerin gearbeitet, sie hat immer wieder auch gemalt gehabt. Sie war auch Trickfilmzeichnerin bei Wolfgang Kaskeline schon in den 40er Jahren, also wo sie ihr Studium in Berlin absolvierte. Und das Spätwerk in den 80er, 90er Jahren ist eben von dieser unglaublichen Farbkraft, von diesem Licht und dieser enormen Koloristik getragen, die so ausdrucksstark ist und die einen sofort begeistert und unglaublich fasziniert, wenn man die Ausstellung betritt.
Absolut, also das fiel mir auch gleich auf, als ich mir die Bilder ein bisschen im Internet angesehen habe auf ihrer Seite, dass das sehr starke Farben, das wirkt sehr expressiv. Wie würden Sie das beschreiben, was das für ein Stil ist?
Sie war sicher sehr unabhängig und vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad unangepasst in Bezug auf ihren Stil. Also sie hat sich keinen Moden in der Kunst oder Strömungen angepasst. Man kann natürlich versuchen, dieses Werk kunsthistorisch einzuordnen und das geht auch ganz gut, wenn man sich den Expressionismus, also Anfang des 20. Jahrhunderts ansieht, also Vergleiche mit Brücke-Künstlern, mit Blauem Reiter, mit Künstlern, die auch in Afrika gewesen sind, wie sie. Also ich verweise auf die Tunisreise von August Macke, Paul Klee und Louis Mollier, also wo auch die Farbe und das Licht für diese Künstler so beeindruckend gewesen sind. Das ist ganz wichtig, dieser Expressionismus, der natürlich dann auch als junge neue Malerei in den 80er Jahren einen Widerhall erfährt. Und sie ist zu diesem Stil gekommen und das war sicher ausschließlich nur möglich durch diese unglaublichen Erfahrungen, die sie dort in diesen fremden Ländern macht, in Bezug auf Licht, in Bezug auf die Landschaft, die Natur, die Menschen und Leute. Also diese unglaubliche Kraft, Energie, die Weite, diese Lebendigkeit, das alles hat sie beeindruckt und hat dann auch dazu geführt, dass sie dort vor Ort gar nicht künstlerisch gearbeitet hat, also schon Skizzen und Zeichnungen machte, das hat sie immer wie verrückt, fast tagebuchartig hat sie immer gezeichnet, sondern zeitversetzend dann diese Bilder, diese farbprächtigen Arbeiten zurück, als sie in Deutschland war, in ihrem Atelier entstanden.
Was würden Sie sagen, wovon die erzählen diese Bilder? Also was hat Ruth Baumgarte bei diesen Reisen besonders beschäftigt oder inspiriert?
Es gibt sehr unterschiedliche Motive. Ich würde an die erste Stelle wahrscheinlich diese Verbundenheit von Figur und Natur, von Mensch und Landschaft stellen. Also diese Verschmelzung manchmal, es gibt in der Ausstellung eine Rückenfigur, die man nur bei genauerem Anschauen erkennt, dass das eben keine Felsformationen sind. Da ist wirklich dieses Verschwimmen der Formen des Körpers der dargestellten Rückenfigur mit der umgebenden Landschaft geschafft. Und diese Nähe, diese Verbundenheit, diese Vertrautheit vielleicht auch, das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die wir uns gar nicht mehr so vorstellen können und von der sie begeistert war. Also so würde ich diese Arbeit interpretieren wollen und die vielleicht dann auch im Umkehrschluss bis zum gewissen Grad, weil in diesen Arbeiten, die wir bei uns in der Ausstellung haben, fast keine urbanen Szenen erkennbar sind. Das sind alles Naturräume, die sie uns hier vorführt in dieser unglaublichen Farbenpracht. Im Umkehrschluss könnte man vielleicht auch sagen, dass diese Verbundenheit von Mensch und Natur sowas wie Zivilisationskritik auch darstellen könnte.
Sie zeigen ja die Bilder von Ruth Baumgarte zusammen mit Arbeiten des südafrikanischen Künstlers Adip Hatraruga, der in diesem Jahr auch den Preis der Ruth Baumgarte Stiftung bekommt. Was entsteht da für ein Dialog zwischen diesen beiden Künstlern?
Das ist eine ganz frappierende Analogie, die entsteht. Für uns war Adip Hatraruga auch insofern sehr wichtig, als dass er ihre Zeitgenossenschaft unterstreicht. Und es gibt auch eine Auseinandersetzung, die Adip Hatraruga forciert. Und zwar ist er jemand, der für die Amalgamierung von kulturellen Einflüssen sich stark macht. Und er greift zurück, wie er sagt, auf westliche Kunsttraditionen, auf verschiedene Strömungen, die wir hier aus der europäischen Kunstgeschichte eben kennen, wie zum Beispiel den Expressionismus. Er sagt, er ist sehr stark von der Künstlerin Irma Stern, die zwischen Deutschland und Südafrika lebte und arbeitete, beeinflusst, und auch Ruth Baumgartes Werk war für ihn sehr, sehr wichtig. Und das ist so ein reziproker Ansatz, den man natürlich aus geografisch anderer Sicht von Baumgarte auch erkennen kann. Sie, die aus Europa sich Afrika annimmt, zu einer Zeit, wo sich damals mit diesem Kontinent natürlich kaum ein Künstler auseinandergesetzt hat. Ein Kontinent, der jetzt plötzlich in eine unglaubliche Aufmerksamkeit gerückt ist in der zeitgenössischen Kunst. Keine Großausstellung, keine wichtige internationale Messe mehr, ohne Protagonisten aus diesen Ländern. Und da kann man sagen, hat sie eigentlich viel vorweggenommen, was uns jetzt beschäftigt.
Angela Stief, die Direktorin der Albertina Modern. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Und die Ausstellung mit Arbeiten von Ruth Baumgarte und Adip Hatraruga ist in der Albertina Wien zu sehen bis zum 5. März. Und was die Feuilletons von morgen beschäftigt, das verrät heute Gregor Sander.
Die Süddeutsche Zeitung widmet sich mal wieder der künstlichen Intelligenz. Andrian Kreie prüft das neue, hochgelobte Programm ChatGPT auf seine philosophischen und historischen Nieren und kommt zu dem Ergebnis, man hat streckenweise den Eindruck, man chatte mit einem menschenähnlichen Wesen. Das führt unser Interesse zum praktischen Versuch daneben, in dem ein Interview mit eben diesem Chatbot geführt wird. Welche Eröffnungsfrage sollte man einer KI bei einem Interview stellen, fragt Philipp Bovermann listig und das Programm pariert souverän. Eine gute Eröffnungsfrage für ein Interview mit einer KI könnte sein, können Sie mir bitte einen kurzen Überblick darüber geben, wie sie funktionieren und welche Aufgaben sie erfüllen? Diese Frage gibt der KI die Möglichkeit, ihre Funktionsweise und Ziele zu erläutern. Und so freut man sich beim Lesen über einigermaßen pfiffige Antworten dieser intelligenten Maschine. Bis auf die Frage, was wiegt mehr, eine Tonne Stahl oder eine Tonne Nudeln? Die folgende Antwort fällt. Eine Tonne Stahl wiegt mehr als eine Tonne Nudeln. Eine Tonne entspricht genau 1000 Kilogramm. Stahl ist ein sehr dichtes Material und wiegt daher mehr als Nudeln, die aus weichen, luftigen Zutaten wie Mehl und Wasser bestehen. Eine Tonne Stahl würde etwa 2000 bis 2500 Kilogramm wiegen. Ausgehebelt mit einem einfachen Grundschülertrick verlieren wir das Interesse an der künstlichen Intelligenz und kommen zu Kurt Krömer, der das fleischgewordene Gegenteil eines Chatbots sein dürfte. Ein Extremist der Herzen, so nennt ihn Harry Nutt von der Berliner Zeitung. In seiner ARD-Sendung Che Krömer fühlte er häufig eher gescheiterten Gästen wie Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt oder Ex-AfD-Parteichefin Frauke Petri auf den Zahn. In der Bildschirmzeit, die man ihm gewährte, waren Anstand, Takt und gute Sitten ausgesetzt, beschreibt Nutt den meist rauen Moderatorenton und zieht zum von Krömer selbst angekündigten Ende der Sendung folgendes Fazit. An Krömer kommt keiner vorbei, außer er selbst. Zuletzt allerdings war das Auftreten Krömers angesichts eines forcierten Überbietungswettkampfes medialer Provokationen und Geschmacklosigkeiten zunehmend problematisch geworden. Thomas Riebi von der Neuen Zürcher Zeitung setzt sogar noch einen drauf und urteilt, Kurt Krömer hat einen Gesprächsstil etabliert, der bei aller Inszenierung dem Gegenüber keine Chance ließ. Schonungslos, aber nur mit den Gästen, nie mit sich selbst. Mit echter Satire hat das nichts zu tun, so Riebi in der NZZ. Am Donnerstag kommt Maria Schraders Film She Said, der den Skandal um den Filmproduzenten Harvey Weinstein thematisiert, in die deutschen Kinos. Im Interview mit der Berliner Zeitung erklärt die Regisseurin, worin die Schwierigkeit der künstlerischen Bearbeitung dieses realen Falles lag. Es brauchte eine nötige Portion Selbstbewusstsein, um mir selbst und allen klarzumachen, dass es hier dennoch nicht um einen Dokumentarfilm, sondern eine Fiktionalisierung geht. Jede Wahl einer Schauspielerin, jedes Bild, das wir komponieren, alles ist eine künstlerische Interpretation der Wirklichkeit. Das scheint gut gelungen zu sein, denn in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hebt Maria Wiesner den Daumen. Wenn es den vielbeschworenen weiblichen Blick in der Regie gibt, dann ist Maria Schraders Film ein Lehrbeispiel dafür. Ihre Figuren bewegen sich außerhalb etablierter Heldenkino-Klischees, verbinden Härte und Weichheit, Stärken und Schwächen. In der Tageszeitung Die Welt ist Elmar Kregler schon ganz festlich zumute. Deutschland besinnt sich und sei es nur auf die artgerechte Behandlung von Christbäumen. Damit meint Kregler aber weniger den Anbau der Tannenbäume, sondern vielmehr deren Nutzung, nachdem die Säge angesetzt wurde. Die Deutschen stellen sich, so die neuesten Statistiken, ihre Nordmänner immer früher in die Wohnzimmer. Anfang Dezember stehen sie bei mehr als der Hälfte da in vollem Ornat. Da hat man halt viel mehr davon, das wärmt das Herz, was man gerade sehr nötig hat.
Gregor Sander mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.